Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, wissen Sie eigentlich, dass spätestens seit Martin Luther der Bierdeckel und das Evangelium einfach zusammengehören? Er hat einmal gesagt, während ich hier in Wittenberg sitze und ein Bierchen trinke, läuft das Evangelium ohne mein Zutun durch ganz Deutschland einfach hindurch. Und am Anfang, vor dem Gottesdienst, habe ich eine Frau im Spaß gefragt, ja, was machen Sie denn hier in der Kirche mit einem Bierdeckel? Ist nicht der Ort, um Bier zu trinken. Also wir haben jetzt keine Zapfanlage da. Also, was bedeutet das? Der Bierdeckel ist also dafür gedacht, dort benutzt zu werden, wo er von den meisten Menschen benutzt wird, nämlich in der Kneipe, in einem Café. Und der Gedanke unserer Landeskirche war, dass dieser Bierdeckel, den wir heute geschenkt bekommen haben, ein Symbol wird für die Liebe Gottes. Dass Sie vielleicht nächste Woche oder in den nächsten 4 Wochen einmal in eine Kneipe gehen oder in ein Café und dort Ihrem Nachbarn diesen Bierdeckel hinlegen und sagen, Ihre Getränke, dieses Getränk geht auf meinen Deckel. Das geht auf den Deckel der Kirche und ich als Vertreter, Vertreterin der Kirche, ich zahle Ihnen jetzt mal dieses Bier, diesen Kaffee. Und vielleicht ergibt sich ja darüber ein Gespräch über Gott und die Welt. Über die Liebe Gottes, über Liebe Gott, liebe dich selbst, liebe die anderen, soll es in den nächsten Wochen in den Predigten gehen und heute darum, Jesus bringt es auf den Punkt. Und dazu lese ich uns den Predigttext, der uns die nächsten Wochen begleiten wird, aus Matthäus Evangelium Kapitel 22, ab Vers 34. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Tja, diese Frage, Meister, welches ist das wichtigste Gebot, Argument, Inhaltsstück der Bibel, ist schon eine, wie ich finde, trickreiche Frage, die die Theologen heute noch beschäftigt. Und als Theologe man sich immer wieder die Frage stellt, was ist denn eigentlich die Mitte der Schrift? Was ist dieser eine Punkt, der alles sagt? Und wir haben uns als Landeskirche jetzt nun mal entschieden, für diese Aktion soll es genau dieser Bierdeckel sein. Dieses Doppel- oder besser Dreifachgebot der Liebe. Und diese Frage ist so trickreich, weil, wenn man sie beantwortet, dann kommt man ganz schnell zu dem Schluss, ja, also das ist ja wichtig und das ist eher weniger wichtig und das da hinten, das brauchen wir gar nicht. Und ich würde sagen, auch Martin Luther ist durchaus in diese Falle getappt. Er hat diese wundervolle Entdeckung gehabt, dass es reine Gnade ist, die uns sündigen Menschen gerecht werden lässt vor Gott. Reine Gnade. Und dazu hat er die Bibel inhaltlich unterteilt in die Gedanken von Gesetz und Evangelium. Gesetz sind also alles, was im weitesten Sinne die Forderungen Gottes sind an uns Menschen. Diese umfassenden Forderungen dieses umfassenden, allumfassenden Gottes, Diese Forderung, von denen Paulus schreibt, die hat noch keiner geschafft zu erfüllen. Und Luther hält da das Evangelium dagegen. Die Gnade Jesu Christi, die uns teil wird, dass wir eben nicht mehr unter dem Gesetz stehen, es auf Teufel komm raus erfüllen müssen und wenn wir es nicht erfüllen müssen, auch mit dem Zorn Gottes rechnen müssen. Gnade, frei vor Gott stehen zu können. Und da ist aus diesem Grundgedanken der Reformation, ist dann Luther zum Schluss gekommen, naja, so ein Brief wie der Brief des Jakobus, das ist doch ein ziemlich dünnes Brett. Wie er sagte, eine strohne Epistel, weil er eben da sein reformatorisches Prinzip nicht so wiederfinden konnte. Eine trickreiche Frage, was ist die Mitte? Und hier, bei dem Predigttext, bei diesen drei Punkten, die wir da stehen haben, müssen wir uns auch bewusst machen, das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Das ist noch nicht Evangelium, obwohl es hier um Liebe geht. Und das finde ich so frappierend, dass selbst die Liebe zu einem Gesetz werden kann, wenn ich in meinem Kopf dieses Denkmuster habe, ich muss etwas Gutes tun, ich muss doch meine Mitmenschen lieben, ich darf doch nicht so erbarmungslos sein. Dann stelle ich mich, ob ich es will oder nicht, unbewusst doch wieder unter diese Ansprüche des Gesetzes. Wovon Paulus sagt, das Gesetz hat einen wichtigen Zweck, nämlich es führt zur Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin, dass ich nicht vollkommen bin, dass ich nicht perfekt bin. Aber in dem Gesetz steckt noch nicht die Kraft, die Forderungen des Gesetzes zu überwinden. Und so, wenn wir also darauf schauen, liebe Gott, auf das erste Gebot des Bierdeckels, dann nehme ich mich erstmal einen Moment zurück und sage mir, ja, das ist gut und richtig, aber befreiend für mich ist zu wissen, dass Gott mich in seinem Sohn Jesus Christus zuerst geliebt hat. Dass er mir entgegengekommen ist, dass er für mich am Kreuz die Forderungen des Gesetzes getragen hat. Und ich gehe nochmal dahin zurück, dass Martin Luther den Brief an den Jakobus nicht so viel mit anfangen konnte. Und in der christlichen Tradition, es gab immer mal wieder Zeiten, da sind Christen zu dem Gedanken gekommen, also die und die Teile des Alten Testamentes, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Geht uns vielleicht heute auch immer noch so. Aber dann sind auch Theologen einen Schritt weiter gegangen. Sie haben nicht nur gesagt, ich kann damit nichts anfangen, sondern, nee, das ist nicht wichtig. Und der letzte Schritt, gab es Theologen wie Marcion, die haben gesagt, nein, nein, wir leben aus der Gnade Jesu Christi, wir brauchen das ganze Alte Testament nicht mehr. Und auf einmal fehlt die ganze Basis für all das, was Jesus gelehrt hat. Und nicht nur das, nicht nur was Jesus gelehrt hat, sondern auch die vielen, vielen Hinweise im Alten Testament, die auf Jesus hindeuten. Wenn da die Rede ist vom Sohn Gottes, vom Messias. Und im Johannesevangelium heißt es, dass dieses Evangelium aufgeschrieben worden ist, damit wir Menschen erkennen, wer das ist, der da Wunder wirkt. Dass es genau dieser Messias ist, von dem das Alte Testament immer wieder redet, auf den das Alte Testament sich zuspitzt. Im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 31 steht es, dass es aufgeschrieben worden ist, damit wir an ihn glauben, damit wir glauben, dass er der Gott ist, der Wunder wirkt, dass wir glauben, dass Jesus Christus der Messias ist, der Verheißene, und dass wir in ihm das Leben haben. Und so bleibt die Frage nach der Einheit der Schrift und der Mitte der Schrift, weil wir haben in der, in der Bibel so viele verschiedene Bücher, das ist ja menschlich kaum zu fassen, wie man sagen kann, das bildet eine Einheit, außer dass es in einem Buch steht. Und im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus, ja, dass es auf wunderbare und auch versteckte Weise Gott selber ist, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, der letztlich der Autor ist dieser Schriftensammlung, dass er dahinter steckt, dass er Menschen inspiriert hat, dass er aber auch ihre Schwächen und Fehler benutzt hat, um uns zu inspirieren, um seine Wahrheit uns zu offenbaren. Und so ist diese Einheit der Schrift begründet darin, dass der dreieinige Gott selbst dahinter steckt. Die Einheit der Schrift liegt für mich auch darin, die Mitte der Schrift liegt für mich darin, dass es nicht einen guten Lehrsatz gibt. So wie, und selbst der beste Lehrsatz, den Martin Luther gefunden hat, nämlich die Rechtfertigung des Sünders allein durch Gnade. Selbst das reicht nicht aus als Mitte, weil das wäre dann doch nur ein Prinzip, auch wenn es ein religiöses Prinzip ist und wichtig. Nein, ich glaube, die mittlere Schrift ist personal. Es ist eine Person, es ist Jesus Christus. Und die weitere Mitte der Schrift ist, es ist historisch dynamisch. Denn Gott ist ja durch Jesus Christus in unsere Welt gekommen, in unsere Weltgeschichte, in unsere Historie. Und das nicht nur als ein guter Gedanke, sondern dynamisch in Kraft. Dynamis heißt im Neuen Testament nichts anderes als die wunderwirkende Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die in diese Welt einschreitet, eingreift. Und wenn ich dann mal für so ein Buch lese wie Levitikus, wo ganz viel darüber geschrieben steht, über den Opferkult, der im alten Israel betrieben worden ist, solange wie es den Tempel gab, dann kann es schon mal schnell passieren, dass ich sage, ah nee, langweilig, langweilig. Was habe ich denn damit noch zu tun? Selbst im Judentum zu Zeiten Christi konnte es nicht mehr so praktiziert werden. Die Opfer wurden noch gehalten. Aber wenn ich selbst so ein Buch lese, im Blick darauf, welches Opfer Jesus Christus für mich gebracht hat, dann gewinnt es für mich eine ganz neue Kraft. Dann verstehe ich vielleicht auch etwas und begreife in meinem Herzen tiefer etwas von dem, was Jesus Christus für mich getan hat. Und deswegen haben wir im Römerbrief eben gelesen, in Kapitel 15, denn alles, was zuvor geschrieben ist, also das ganze Alte Testament auf Deutsch gesagt, ist zu unserer Unterweisung geschrieben, damit wir standhaft sind in unserem Glauben, damit wir in unserem Glauben gestärkt werden und den Stürmen des Lebens widerstehen können, dass wir stehen bleiben und dass wir gestärkt und ermuntert werden. Und das nicht einfach so, sondern zur Verherrlichung Jesu Christi als unserer Mitte, die uns zusammenbringt. Wir sind so unterschiedliche Menschen mit so unterschiedlichen Charakteren und so unterschiedlichen Ideen, Vorstellungen. Aber was uns verbindet, das ist der lebendige Gott. Und davon möchte ich jetzt noch eine Lebensgeschichte erzählen, wo ich finde, dass genau diese Komponenten, nämlich die Dynamis, die Kraft Gottes und vor allem die Liebe Gottes, in der es in den nächsten Wochen geht, wo sie zusammenkommen, zusammengewirkt haben in einem Menschen. Er heißt Daryl Tuningsley und er hat im Jahr 1980 im Gefängnis einen Glaubenskurs besucht, den Alpha-Kurs. Und in Jeremia Kapitel 13, Vers 23 heißt es, im Hinblick auf die starrsinnigen Menschen des Volkes Israels, heißt es auf sie bezogen und das heißt für mich auf alle bezogen, ja, wer kann schon das Fell, die Flecken eines Leoparden ändern? Also wer kann schon mich, halsstarrigen Menschen, ändern, der genaue Vorstellung hat, wie so das Leben funktioniert? Denn das liegt in uns Menschen drin, dass wir manchmal mit starker Konsequenz an Gott vorbeischauen. Und so will ich seine Geschichte erzählen, seine Lebensgeschichte. Er ist in Leeds aufgewachsen, in einem von diesen Brennpunkten, würde man sagen, in dem Warwick Estate. Das war praktisch so eine Gegend, wo es so eine No-Go-Area für die Polizei. Also eine Brutstätte der Kriminalität, der Gewalt, wo man als Kind schon gleich gar nichts anderes gelehrt hat, als wie kann ich jetzt irgendwie irgendwelche krummen Sachen machen. Und so ist er mit 11 Jahren schon reingerutscht in die Kriminalität und hat dann auch bald angefangen, Drogen zu nehmen, unterschiedlichster Art. Und war auch letztlich erfolgreich mit seiner Aggressivität. Hat mit 16 Jahren mehrere tausend Euro Reingewinn gemacht durch Drogenhandel. Aber das ist auch eben für seinen ganzen Drogenkonsum draufgegangen. Er hat teilweise bis zu 500 Euro am Tag gezahlt für seine Dosis. Und das Geld hat immer nicht gereicht. Und irgendwann, als er 17 Jahre alt war, kam dann ein Angebot: Willst du nicht als Fahrer mitmachen bei einem Raubüberfall? Und er sagt, ja, bin ich dabei. Und genau da ist er erwischt worden und kam für 5,5 Jahre ins Gefängnis. Und Gefängnisse sind für sich genommen auch noch so etwas wie ein rechtsfreier Raum, insofern, dass kleinere Gewalttaten meistens übersehen werden. Und so hat er sich hochgearbeitet in der Gefängnishierarchie, indem er einfach jeden, der ihm in den Weg kam, auch ohne Grund teilweise einfach zu Boden gestreckt hat. Er hat selbst einen Ball vom Tischkicker benutzt als Kampfsportmittel, indem er es in Socken versteckt hat und einen Mitgefangenen ohne Grund so stark verletzt hat, dass er ins Krankenhaus musste. Er hat immer wieder dann Einzelhaft gehabt, die letzte Strafe, die man im Gefängnis noch verhängen kann bei sowas. Hat ihn alles nicht gejuckt. Aber irgendwann kam ein Christ vorbei mit so einer Kladde und Daryl dachte, das ist wahrscheinlich einer vom Sozialdienst, der irgendeine Fortbildung anbietet. Kann ich ja mal anhören. Dann kam er aber vorbei und sagte, ich komme von der Gefängniskapelle und weiter ist dieser Mensch schon gar nicht gekommen. Da hat der Daryl sich aufgebaut und gesagt, wenn du nicht sofort verschwindest, dann liegst du hier auf dem Boden. Und Daryl sagte, er hat eigentlich noch nie einen Menschen so schnell laufen sehen. Aber dieser Mensch hatte auch Glaubensmut. Am nächsten Tag war er wieder da. Er hatte auch Angst und er hat gesagt, morgen gibt es in der Kapelle Kaffee, Kuchen und Tee. Beim Alpha-Kurs. Und weg war er. Da hat er gesagt, ja, Kaffee, Kuchen, Tee. Und mal aus der Zelle rauskommen, warum nicht? Und hat als erste evangelistische Aktivität seiner Bande gesagt, morgen gehen wir in die Kirche zum Alpha-Kurs. Und da waren sie dann. Der Prison Chaplain, also der Gefängnisseelsorger, und 2 alte Nonnen, die der Nanu überhaupt nicht ernst genommen hat. Und er hat ihnen alles gegeben, was er irgendwie nur geben konnte, an Widerworten. Egal, ob er sagte, ja, wo ist denn nun euer Gott? Zeig doch mal, wo er ist. Oder ob er ihnen gesagt hat, ihr Nonnen, was wisst ihr denn schon vom Leben? Ihr, die ihr da über 50 Jahre in eurem Kloster gelebt habt. Aber diese Nonnen haben etwas gemacht, was er in seinem Leben so noch nicht erlebt hatte. Sie haben ihm Geduld gezeigt. Sie haben ihm immer wieder Liebe und Annahme gezeigt und ihn immer wieder willkommen geheißen, egal was er ihnen die Woche vorher an den Kopf geschmissen hat. Und so ging es eigentlich den ganzen Kurs hindurch. Er hat die ganzen Inhalte komplett an sich vorbeiziehen lassen. Das hat ihn gar nicht berührt, die Sache mit Gott, mit Jesus Christus. Aber diese eine Sache, da hat er gesagt, das war für mich wie ein Vorschlaghammer. Diese Liebe, die diese Nonnen ihm gegeben haben, das war der Vorschlaghammer auf seiner Seele. Denn er hatte für sich mit dem Konzept Liebe für sein Leben komplett abgeschlossen. Und er hat in diesem Kurs auch nie ein Lebensübergabegebet gesprochen, hat gesagt, ja, Jesus, ich will mich bei dir festmachen, ich will mein Lebenshaus für dich öffnen. Hat er alles nicht gemacht. Und der Kurs, warum? Und er saß dann in seiner Zelle und er hatte da auch so ein Lebensübergabegebet, was er hätte beten können, aber er hat gesagt, das war auch nichts für mich und hat das weggelegt. Aber dann hat er in sich gespürt, wie stark seine Not war, wie viel Wut in ihm war, wie viel Ärger und Verzweiflung und wie viel Kälte. Und er hat dann ein Gebet gesprochen, unzensiert. Er hat einfach gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann beweis es mir. Dann nimm weg von mir meine Aggression, meine Kälte, meine Wut, mein Zorn. Nimm du das alles weg. Und wenn du das für mich machst, dann will ich mein ganzes Leben für dich leben. Das war sein Gebet am Abend. Und es ist nichts passiert. Er legt sich einfach hin zum Schlafen, schläft ein. Und am nächsten Morgen, da passiert aber etwas, wo ich das Wirken des Heiligen Geistes drin sehe. Er macht es wie jeden Morgen. Er nimmt sich eine Zigarette. Seine erste Sache im Gefängnis war, wenn ich aufwache, ich greife mir eine Zigarette und zünde sie an und rauche sie. Aber in dem Moment, wo er diese Zigarette gegriffen hat, ist ihm dermaßen speiübel geworden, dass er gar keine andere Wahl hatte, als diese Zigarette aus dem Fenster zu schmeißen. Dann hat er aber noch die Schachtel da gesehen. Und als er sie gesehen hat, ist ihm wieder übel geworden. Und er schmeißt seine ganzen Zigaretten einfach aus dem Fenster. Dann ging es ihm besser. Aber dann kam der nächste Gedanke. Zum Frühstück, da rauche ich ja eigentlich Marihuana. Und in dem Moment wird ihm wieder speiübel, aber noch heftiger als vorher. Und es war ihm klar, sein Marihuana-Vorrat, den muss er auch aus dem Fenster schmeißen. Er hat gar keine andere Wahl. Und so macht er es und schmeißt es aus dem Fenster. Und in dem Moment geht diese Übelkeit wieder weg. Und das war's. Dann steht er auf, um sich fertig zu machen, um sich frisch zu machen, um sich zu rasieren. Und dann passiert etwas, wovon hier auf dem Bierdeckel steht, unter Punkt 2. Liebe dich selbst, egal was dein Spiegel heute sagt. Und da hat er auf einmal einen Mann gesehen, den er so noch nicht kannte. Er hat sich selber im Spiegel gesehen, sich fast selber nicht wiedererkannt. Er hat gesehen, wie da auf einmal ein Leuchten in seinen Augen war, das tief aus seiner Seele kam. Da war auf einmal eine Freude, die nur Gott schenken kann. Und da ist ihm klar geworden, Jesus hat mehr getan, als nur ihn von seiner Drogensucht und von seiner Wut zu befreien. Er hat mehr getan, er hat ihm Freude geschenkt. Und er wusste, das war Gott, der ihn da verändert hat. Und 2 Tage später auf dem Gefängnis-Sportplatz kam es dann zu so etwas wie einem Schatten, wie sagt man? Ich weiß nicht mehr. Shootdown, genau, danke. Zu einem Shootdown. Da baut sich einer doch vor ihm auf, der da in der Gefangenenhierarchie ganz unten war. Und allein, dass der das wagt, sich vor ihm aufzubauen, hat ihn schon zur Weißglut getrieben und er hat gemerkt, wie seine ganzen Hände vor Wut zittern und er eigentlich nichts anderes machen möchte und das fast schon vor seinen Augen sieht, wie dem die Augen auszudrücken. Und er trifft eine Entscheidung. Er dreht sich um und geht weg. Schritt für Schritt. Und er wusste, dass das riskant ist, weil der könnte ihm in den Rücken fallen. Und mit jedem Schritt, den er geht, merkt er, wie der Friede Gottes in ihm Einzug hält. Und als er 20 Schritte gemacht hat, war er ganz im Frieden Gottes. Und er sagt, rückblickend mit einem Schmunzeln, vielleicht hat es ja auch geholfen, dass einer von meinen Gangmitgliedern Jesus noch nicht kennengelernt hat. Der ist nämlich dazwischen gegangen und hat gesagt, also, weißt du, der Daryl, der mag sich verändert haben. Ich habe mich nicht verändert. Du. Und so ist Daryl, und heute ist Daryl Pfarrer in einer Kirche, die genau dorthin geht, zu den Jugendlichen, die es am meisten brauchen. Und es war letztlich die Liebe Gottes, die geflossen ist durch diese beiden Nonnen, die sein Leben verändert hat. Und so wünsche ich uns für unseren Ort Obertshausen, dass es genau diese Liebe Gottes ist, die unseren Ort verändern wird. Und so freut euch, denn der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken, der bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.